Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Es war ein Mann, der in England gelebt hat und er hat die Bank überfallen. Dabei ist er verwutscht worden und hat mehrere Jahre ins Gefängnis. Im Gefängnis hat der Gefängnisseelsorger, der ihn besucht hat, ihm den Weg zu Jesus gezeigt und hat eine persönliche Beziehung mit Jesus aufgebaut, er ist zum Glauben gekommen an Jesus. Und dort hat er sich dann vorgenommen, dass wenn er rauskommt aus dem Gefängnis, dass er als erstes in eine Kirche will. Das erste Mal in seinem Leben, mal in eine Kirche will. Und eines Tages, wo dann das so wie ich war, als er rausgekommen ist, hat er tatsächlich eine Kirche aufgesucht und ist in dieser Kirche gesessen und hat gesehen an der Wand, dass die 10 Worte, die 10 Gebote aufgeschrieben, aufgemalt sind auf der Wand. Und das 8. Gebot hat ja heisst, dass du sollst nicht stehlen. Und er hat bei sich gedacht, das ist jetzt genau das Letzte, was ich hören muss. Ich weiss ja, dass ich ein Dieb bin. Jetzt verdammt mich das schon wieder. Am liebsten hat er die Kirche gerade verloren, aber er ist geblieben und hat die Sätze nochmal und nochmal gelesen, bis sich etwas verändert hat und er hat nicht mehr gelesen, du sollst nicht stehlen, sondern plötzlich hat er gelesen, du wirst nicht mehr stehlen. Aus dem Gebot ist ein Versprechen geworden. Und jetzt lese ich einen Text vor aus der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 21, wo es vielleicht uns ähnlich geht wie dem Ex-Knacki, wo einfach erdrückt worden ist von dem Text. Da steht, ihr habt gehört, dass du den Alten gesagt hast, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Und wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Der Vers könnte uns erdrücken. Wenn die letzte Kleingruppe über das geredet und wir haben darüber diskutiert, ja, man kann das Zeug nicht einfach alles immer nur wegdiskutieren, sondern das sind ja Texte, die so da stehen und die man irgendwo auch ernst nehmen muss. Was für ein strenger Richter ist hinter dem Text hinein? Es könnte einem wirklich erdrücken. Niemand kann genügen, könnte man sagen. Darum ist es so wichtig, dass man eine Bergpredigt immer und immer wieder lesen. Wie der Mann in der Kirche immer wieder lesen, bis man Musik vom Himmel hört. Bergpredigt ist Musik vom Himmel. Ich glaube, man hört sie nicht, man muss ein bisschen durchdringen. Man hört sie nicht gerade direkt aus, aber man muss durchdringen und irgendwann passiert es. Die Gebote, die es gibt in der Bibel, die beschreiben nämlich den Charakter von Gott. Wenn es heisst, du sollst nicht töten, das 6. Gebot, dann ist das ein Charakterzug von Gott, der heisst, Gott ist das Leben und Gott ist der, der das Leben wertschätzen tut. Es ist sein Charakter. Oder wenn es heißt, du sollst nicht stehlen, dann ist da dahinter der Charakter von Gott, wo der Gott vom Gehen ist, der Gott vom ganzen Reichtum, der, der gerne weitergeht. Und so weiter. Du sollst nicht stehen brechen. Das sagt etwas über Gott aus, der treue Gott, der in jeder Situation dir gegenüber, uns gegenüber treu ist. Es ist der Charakter von Gott, der zum Ausdruck kommt. Er ist das Leben. Auch Bergpredigt beschreibt Gottes Art. Für die Nachfolger von Jesus sind das kein Gebot, sondern Versprechen. So wird es in der neuen Welt einmal sein. Das ist die Musik vom Himmel. Und je mehr dass man die Musik vom Himmel heute schon danach tanzt, desto mehr Himmel kommt jetzt schon auf die Erde. Das sollte eigentlich in unsere Sehnsucht wecken. Für die Welt schon. Das ist das Ziel von solchen Versen. Eine Sehnsucht wecken. Wir gehen dem Vers nochmal nach. Ich möchte noch erstmal aus der Luther-Bibel zitiert. Ich tue es jetzt aus der Neuen Genfer Bibel zitieren, weil die Wörter manchmal ein bisschen anders gefüllt werden. Matthäus 5, Vers 22 steht, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Ich aber sage euch, zu den Alten ist gesagt worden, ich aber sage euch. Einerseits zeigt er etwas von der Autorität, mit der Jesus auftreten ist. Nicht aus einer selbstgefälligen Autorität, sondern wir wissen, dass er sich immer ganz seinem Vater unterordnet hat. Aber er ist mit der Autorität, hat er gelehrt. Und wir sehen auch, wir reden manchmal von den Antithesen, oder Gegenthesen. Jesus bringt nicht eine Antithese zum alten Bund, sondern eine Superthese. Etwas, was darüber ausgeht, was tief verborgen, wo Motive anschaut, wo im Hintergrund leuchtet. Das macht Jesus da. Also er sagt nicht zu den Alten, ist gesagt, ich sage euch ganz etwas anderes, sondern es geht noch über das hinweg. Warum tötet man? Weil man zornig ist. Wenn es keinen Zorn gibt, gäbe es wahrscheinlich auch keinen Totschlag. Jesus geht um den Innermensch, um seine Motive sind entscheidend. Und es hat mal eine Umfrage gegeben, es ist eine breit angelegte Umfrage und eine ganz große Bandbreite von Menschen ist gefragt worden, wenn du einen Menschen umbringen könntest, einfach nur per Knopfdruck, es wird nichts passieren, du könntest ihn einfach umbringen, es gäbe keine, hättest keine Folge, wüsstest du jemanden, den du würdest umbringen? Zu meiner Überraschung, vielleicht nicht einmal so Überraschung, haben 69% der Männer gesagt, ja. 69%. Haben das Motiv, die haben Motivation, eigentlich zum etwas jemanden umbringen. Sie machen es nur nicht, weil sie Folgen fürchten. Und ich bin überzeugt davon, es gibt auch die ihren Ehepartner am liebsten würden umbringen. Von den Frauen, die sind ein bisschen milder gestimmt, aber immer noch 56% der Frauen würden den Knopf drücken, wenn sie könnten. Jemand auf den Mond schiessen. Beim sechsten Gebot geht es nicht einfach nur um das Auslöschen vom Leben, sondern geht um Beziehungen. Und zwar zuerst innerhalb von der näheren Gemeinschaft. Es ist immer von Bruder dreht, oder? Man könnte auch Schwester sagen. Es ist jetzt halt einfach die Bibel, die in der Zeit geschrieben ist, die ein bisschen patriarchalisch war. Aber es geht um Menschen, die den gleichen Vater haben, die den himmlischen Vater haben, die der Vater im Himmel per Du sind mit ihm. Das macht uns zu Geschwisterte. Und Jesus sagt, bevor wir der ganzen Welt eine Liebeserklärung machen, sollen wir doch in unserem nächsten Umfeld mit unseren Nächsten an diesen Punkten mal ein bisschen üben. Und das wollen wir auch. Wir wollen uns herausfordern lassen. Es geht weiter. Denn zwar steht dann nachher im gleichen Vers, wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Jesus spricht nicht nur gegen den Zorn, er sagt nicht nur, den Zorn tut Menschen umbringen, sondern auch Beleidigungen. Raka heisst im Hebräischen. Raka, wo eigentlich eine Beleidigung vom Intellekt von einem Menschen ist. Wir könnten auch sagen, oder Raka heisst leer, heisst Hohlkopf sozusagen. Man könnte auch sagen, du Blödmann oder du Depp oder du Hirnamputierter. Da wären so die Wörter, die so in diesen Bereich passen, die so den Intellekt angreifen, beleidigen, oder, von einem Menschen. Und dann gibt es ja immer die Strafen, die wir gelesen haben, oder? Wenn du das machst, kommst du vor den Hohen Rat und so weiter. Und das hat ganz viel mit der damaligen jüdischen Kultur zu tun, mit dem Rabbinertum und so weiter. Wenn nämlich dort ein Schüler so einen Kraftausdruck gebraucht hat, ist er gebannt worden. Das hat darum für uns nicht wahnsinnig viel Bedeutung, aber zeigt etwas von der Wichtigkeit von dem Thema mindestens. Aber es ist nicht so, dass wir die Strafe befürchten müssen, weil Jesus die ganze Strafe für uns schon getragen hat. Es geht weiter. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Der Idiot. Im Orient ist das die höchste Beleidigungsstufe für einen Mann gsi, der eigentlich sagt, als Mann taugst gar nicht. Es beleidigt nicht nur den Intellekt, sondern es beleidigt die Person als Person, in seiner Persönlichkeit, in seiner Identität. Der Ruf und das Ansehen werden zerstört. Das hebräische Wort heisst Lella. Lella. Wir sagen manchmal Lalli, du Lalli. Ich weiß nicht genau, ob das von dem kommt. So, du taugst nicht. Also mit dem zweiten, das ist wie eine Abstufung, die zuerst zornig war, dann die Intellekt angegriffen, dann die ganze Persönlichkeit angegriffen. Es ist immer ein bisschen mehr, eine Stufe mehr. Da wird die Würde vom Mensch zu tiefst angegriffen. Worte können töten. Reden ist wie ein Zeugungsvorgang. Sie können Leben schaffen oder Leben zerstören. Sie können jemanden zum Wachsen bringen oder jemanden klein halten. Salomo sagt in Sprüche 12, Vers 18, wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Da sehen wir es. Also Worte können stechen wie ein Schwert, können töten. Böse, niederträchtige Worte können mehr Schaden anrichten als äußerliche Verletzungen, als äußerliche Schläge. Eine Nase, die gebrochen ist, die heilt nach einer gewissen Zeit. Aber ein Mensch, der niederträchtige, böse Worte gehört hat, das beeinflusst seine Persönlichkeit das Leben lang. Worte haben die Zeugungskraft. Und Jesus ist das Leben, das am Leben eine hohe Wertschätzung gibt. Ich möchte euch Beschämendes erzählen aus meiner Herkunftsfamilie. Und zwar wir alle, wir sind ja 5 Geschwister, Buben gewesen, und ein Mädchen, aber wir 5 Buben betrifft das jetzt vor allem. Wir haben alle genug cholerische, dominante Züge gehabt und wir haben immer ein bisschen gerangelt gehabt, wahrscheinlich auch um Positionen. Und wir haben ein Schlachtfeld gehabt zu Hause. Bei uns ist ein Schlachtfeld gehabt und wir haben uns mit Wort absolut fertig und kaputt gemacht. Und wir haben es auch immer wieder geschafft. Es hat einmal eine Situation gegeben, vor allem dann, wenn die Eltern weg sind. Sie sind dann immer oder so in der Bibelstunde oder im Chor oder irgendwo an einem frommen Ort. Und die Hause ist Post abgegangen. Und ein Bruder, der vielleicht am meisten vom Jähzorn geplagt war, das Messer genommen hat, das grosse Küchenmesser, und gesagt, heute Abend gibt es einen Mord, weil der Sofa ruchs ist. Und das hätte passieren bei uns. Es hätte passieren können. Aber Wort hat uns so kaputt gemacht, dass der vierte von unserer Familie in seiner Würde so beraubt worden ist, so den Platz nicht gefunden hat in der Familie, dass er am Schluss fast tatsächlich auf dem Platzspitz gestorben wäre. Aber zumindest in seiner Würde ist er gestorben. Mehr als einmal. Und es hat ihn kaputt gemacht. Auch äußerlich. Wenn ich so zurückdenke, dann tut es mir mega leid, dass ich Teil gewesen bin von einem so einem Schlachtfeld. Mitverursacher von einem so einem Schlachtfeld, wo so viel getötet worden ist. Und das notabene in einer frommen Familie. Beschämen wird mit Töten gleichgesetzt. Scham frisst unsere Würden auf. Und mit bösen Worten greifen wir die Würden der Menschen an. Und das wird mit Töten gleichgesetzt. Wir greifen die Würden an, wenn wir jemandem solche Wörter sagen. Wenn wir den Intellekt angreifen oder ihn in seiner Persönlichkeit angreifen, tun wir ihn beschämen und ihn mobben. Wie wenn wir ohne Schimpfwort nicht schon genug beschämt wären. Wie wenn die Scham nicht sonst schon eine riesige Rolle spielen würde in dem Leben von uns. Wir schämen uns doch für alles. Menschen schämen sich, wenn sie sich schuldig geworden sind für ihr Fehlverhalten. Wir schämen uns, wenn wir die Erwartungen nicht erfüllt haben. Menschen schämen sich auch für Sachen, wo sie gar nichts dafür können. Menschen schämen sich wegen ihrem Aussehen. Sie schämen sich, wenn sie zu wenig hübsch, zu wenig dünn, zu wenig sportlich oder zu wenig gross sind. Ich habe mich geschämt, weil ich zu gross war. Ich bin immer viel grösser gewesen, also Kopf grösser als die anderen von der Klasse. Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich ein Bauernbub bin. Alte und kranke Menschen schämen sich, weil sie auf Hilfe angewiesen sind. Menschen schämen sich, weil sie nicht dazugehören, weil sie Aussenseiter sind. Es gibt sogar Menschen, die sich schämen, weil sie Opfer also von einer Gewalttat geworden sind. Weil sie die Eindruck haben, sie sagen wahrscheinlich die Schuld an dem. Scham ist überall und Scham ist so mächtig in unserem Leben. Sie wuchert unkontrolliert in unserem Inneren und verbirgt sich oft als Wut in unserem Leben. Und damit ist ein Kreislauf geschlossen, oder? Mit Wut und Zorn beschämen wir einander. Und indem wir beschämt sind, wuchert wieder Zorn, der dann wieder andere beschämt. Und darum ist der Text so wichtig. Und wenn wir die Musik vom Himmel hören, aus der Bergpredigt. Das ist Musik. Gott liebt das Leben. Gott liebt den Mensch. Gott liebt die Würde vom Mensch. Er ist ein Liebhaber vom Leben. Er wertschätzt das Leben. Die erste Schamszene in der Bibel ist bei Adam und Eva, nachdem sie von ihrer Frucht gegessen haben, die sie nicht hätten sollen. Wo sie auf die Stimme gehört haben, die gesagt hat, wenn du davon essest, dann bist du wie Gott. Das war der Moment, wo sie nicht mehr auf die Musik vom Himmel gehört haben, sondern auf die Musik von dieser Schlange. Wir nennen das auch Sündenfall. Und dann heisst es als erstes, dann noch, was passiert ist, sie haben sich versteckt, weil sie sich geschämt haben, weil sie gewusst haben, ab dann, dass sie nackt sind. Und was hat der Vater, Gott, der Schöpfer gemacht, als er in den Garten kam? Er hat sie gesucht. Er hat ja schon gewusst, was es ist. Er hat einfach mitgespielt, vielleicht. Und was hat er gemacht? Er hat nicht zuerst das Schuldproblem gelöst, das sie haben, sondern hat zuerst das Schamproblem gelöst. Er hat ihnen aus Tierfell ein Kleid gemacht, wo sie ihre Scham können bedecken konnten. Das Schuldproblem hat er später auch gelöst. Das Schuldproblem ist auch gelöst. Wir reden immer nur über das Schuldproblem. Aber Sünde und nicht mehr Musik vom Himmel hören, hat ganz viel auch mit Scham zu tun. Und im Orient ist eben eine schamorientierte Gesellschaft und wir sind eine schuldorientierte Gesellschaft. Und das ist ein grosser Unterschied. Gott hat sich immer sehr dafür bemüht, den Menschen die Würde zu geben. Auch beispielsweise beim jüngeren Sohn, bei den zwei sogenannten verlorenen Söhnen im Lukas 15. Er ist ja total beschämt, der jüngere Sohn zurückgekommen zum Vater, oder, wo er alles verspielt hat, sein ganzes Erbe verspielt hat und völlig unten, zuunterst unten im Leben angekommen ist. Sich gar nicht getraut hätte, so würdelos zurück zum Vater kommen. Was hat der Vater gemacht? Er hat die Arme ausbreitet, hat ihm ein neues Kleid gegeben, seine Scham bedeckt. Und hat ihm das Symbol gegeben vom Ring und von den Schuhen, die ihm die Würde zurückgegeben haben. Er hat nicht zuerst über die Schuld geredet und gesagt, ja, du bist ein Böse gewesen, du hast da und da falsch gemacht, jetzt müssen wir da wieder lösen. Sondern hat die Scham bedeckt. Er ist ein Liebhaber vom Leben, er liebt das Leben. Und Jesus fordert uns da in der Bergpredigt raus, unseren Mitmensch mit seinen Augen anzuschauen. Mit dieser Würde, die er in jeden Menschen hineingelegt hat. Mit seinen Augen. Den Nächsten mit Jesus' Augen anschauen. Das ist eine riesige Challenge für uns, aber ganz eine gute Übung. Es gibt den sogenannten Andreas Adenauer, das ist der Urenkel von Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler war in Deutschland. Der hat folgendes Zitat gesagt, er zeigt euch etwas von dem Herz von Gott. Wenn Gott schon jede Blume, jede Schneeflocke und jeden Fingerabdruck einzigartig macht, wie viel Liebe muss er dann für jeden von uns Menschen erst haben? Gott hat in seiner enormen Kreativität und in seiner Liebe hat er uns Menschen geschafft, jeden von uns. Und so schaut er uns auch an. Und wir sind herausgefordert, einander auch so anzuschauen. Mit den Augen von Gott, mit dem Liebhaber vom Leben, mit dem, wo eine hohe Wertschätzung hat fürs Leben. Und das ist das, was der Bergpredigt-Text möchte sagen. Die Wertschätzung fürs Leben. Es geht ja um Zorn, gell? Jesus schaut dahinter und sagt, es geht ja letztlich um Zorn. Und aus dem Zorn heraus sagen wir dann auch die niederträchtigen Worte und so weiter. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man mit Zorn umgehen können aus dem Leben. Das erste ist explodieren. Im Zorn freien Lauf lassen. Es tut gut. Aber die Situation wird sich verschlechtern. Und wir werden töten. Das ist so die erste Möglichkeit, freien Lauf lassen. Das ist wahrscheinlich nicht die beste. Das zweite ist die christliche Variante, den Zorn unterdrücken. Mit einem Lächeln in die Kirche gehen. Aber eigentlich, zu unten stimmt es überhaupt nicht. Der Zorn ist da, er frisst sich durch. Weil wenn man den Zorn einfach versteckt, ist er eben immer noch da. Und oft zeigt er sich dann auf eine ganz subtile Art und Weise. Irgendwann kommt er führen durch Gemeinheiten, durch Zynismus ganz gern, ganz oft. Oder auch durch das Verbreiten von Gerüchten, wo wir auch sehr, sehr stark sind. Über andere Menschen. Man tut sich auch selber nichts gut, wenn man... Wenn wir den Zorn einfach in uns reinfressen. Wir hassen ja sowieso. Der Zorn ist ja sowieso da. Wir sind ja Menschen mit Gefühlsleben, mit einem Gefühlsleben. Es bringt gar nichts, wenn wir es verstecken. Aber wir machen es oft und es tut uns nicht gut, weil wir dann oft auch bitter werden und vielleicht Albträume haben sogar. Und darum ist es wichtig, dass es eine dritte Möglichkeit gibt. Der Zorn muss raus, er sollte aber nicht explodieren, sondern wie bei einer Spraydose schön dosiert. Und das geht am besten, wenn man mit Gott geht spazieren und ihm sagt, was der andere für ein Schwein ist. Also ich habe das Wort jetzt extra gebraucht, ich will mich jetzt auch nicht entschuldigen. Weil Gott weiß es ja, was uns im Herzen ist. Wir dürfen sagen, hey, das ist so ein Schwein gewesen, wie der mit mir umgegangen ist. Das ist ein Trottel, das ist ein Hirn amputiert. Das ist wirklich ein Schafsäckel, wirklich. Jesus weiß es ja. Und darum glaube ich, ist es gut, wenn wir mit ihm über das einmal reden zuerst. Und dann erst in einer zweiten Stufe auf den Menschen, der es betrifft, zugehen und mit ihm darüber reden. Aber Beziehungsstörungen sollen angesprochen werden. Das steht auch in unserem Text. Ich lese weiter. Matthäus 5, Vers 23. Folgende. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, was steht jetzt da? Dass du etwas gegen deinen Bruder hast. Nein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Oha, let's. Nicht nur, wenn ich etwas gegen den anderen habe, sollte ich die Beziehungsstörung ansprechen, sondern wenn ich den Eindruck habe, der andere hat etwas gegen mich, bin ich auch verantwortlich. Es kommt mir so vor, Jesus, wie möchte absichern, dass sämtliche Beziehungsstörungen irgendwo angesprochen werden und nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden. Darum habe ich auch Mitverantwortung, wenn jemand etwas gegen mich hat. Intriganten zum Beispiel. Und zwar heute, bevor wir die Opfer auf den Altar bringen, bevor wir in den Gottesdienst gehen, bevor wir in die Kleingruppe gehen, bevor wir Zeit mit Jesus verbringen, bevor wir das Abendmahl einnehmen. Früher noch, oder bei der katholischen Kirche, ist immer die Beichte, hat zum Abendmahl gehört. Am Vorabend hat man beichtet, beim Priester gesagt, was im Herz vorhanden ist und hat so eine Vergebung empfangen. Und mir kommt, ich habe den Eindruck, das ist gar nicht so schlecht. Dass wir, bevor wir das Abendmahl nehmen, bevor wir die Gabe auf den Altar legen, dass wir unsere Beziehung erklären. Ein paar Kapitel später, nämlich in Matthäus 18, können wir uns noch eine Anweisung über, wie dass wir dann so Beziehungsstörungen sollen ansprechen, wie dass wir Konflikte sollen ansprechen. Und ich tue heute ganz viele Mal so ein bisschen ansprechen und heute in einer Woche kommt noch das Thema Kommunikation und Konfliktbewältigung, wo ich ein bisschen vertiefen möchte. Heute gibt es einmal den grossen bunten Blumenstrauß über den Text aus Matthäus 5 und da 18. Und zwar steht dort im Vers 15, ich habe jetzt die Verse nicht eingeblendet, aber dort steht als erstes, wenn du einen Konflikt möchtest bereinigen, eine Konfliktbewältigung, der erste Punkt ist immer unter vier Augen mit dem anderen, das klein behalten. Unter vier Augen. Wir neigen dazu, wenn man, eben wenn ein anderer Schwein ist oder so, oder, dass wir dann heimgehen zum Ehepartner oder an Stammtisch und über den Trottel reden, wo wir jetzt gerade erlebt haben und den Trottel anklagen. Und ich kann euch sagen, es ist nicht schwer, zum Verbündeten zu finden. Es ist überhaupt nicht schwer, zum Leute zu finden, die sagen, genau, du hast recht. Die machen dann nur schon dir zu lieb, weil sie dich ja mögen. Sagen sie ja. Es ist ja so. Aber damit haben wir den anderen schon erledigt. Wie schnell tun wir durch Gerüchte einen Ruf zerstören oder Menschen umbringen. Jesus sagt, nur du und die andere Person. Das ist der erste Schritt. Da geht es auch wieder um Scham. Das ist auch, dass man über Sachen reden kann, ohne dass gerade die halbe Welt etwas weiss. Und dass man das irgendwo in einer kleinen, dass die Würde gewahrt wird von einem Menschen. Und ich glaube, die meisten Kämpfe, ich schätze mal 95% vielleicht, kann man auf deren Ebene bereits lösen. Weil manchmal täuscht man sich und man sagt, ja, es ist gar nichts. Ich habe es ganz anders empfunden. Es war für mich überhaupt kein Problem gewesen. Und manchmal ist es auch gut, wenn man Sachen kann aussprechen und kann dann beobachten, wie Gott auch Wunder tut in Beziehungen. Aber wenn es nicht gelingt, unter vier Augen, dann geht es einen Schritt weiter. Dann steht in dem Text in Matthäus 18, nimm zwei oder drei kluge Menschen dazu. Das ist so wichtig, die Aussicht, oder? Weil wenn man in einem Konflikt ist, ist man überhaupt nicht objektiv. Also nimm zwei oder drei kluge, immer noch einen kleinen Rahmen. Vielleicht sagt dann der kluge Mensch, den du dazu genommen hast, hey, Moment mal. Warte mal, lieber Freund. Das ist dein Problem, das ist nicht ein anderes sein Problem. Dann haben wir wahnsinnig viel gewonnen. Die Frage ist, sind wir bereit? Sind wir bereit, das zu hören, dass vielleicht ein Problem auch bei uns könnte sein? Aber wir sollten jetzt so keine Konfliktbewältigung machen, wenn wir nicht mit einbeziehen, dass wir einen Anteil haben oder vielleicht sogar hauptschuldig sind, aber wenn, wenn es sich gar nicht danach anfühlt. Weil wir streiten immer nie objektiv. Die Aussicht ist wichtig und der könnte uns ermahnen. Und wenn wir dann eine Einsicht haben, die wir dann hoffentlich haben, dann können wir dir ganz einfach ein Wort aussprechen und sagen, es tut mir leid, kannst du mir vergeben? So einfach. Es ist ein bisschen stolz, es tut ein bisschen am Stolz nagen und so, aber eigentlich brutal einfach. Und dann ist es wieder gut, dann haben wir schon 98% der Fälle erledigt. Wenn es wieder nicht gelingt, dann müssen wir noch in den 2% sind, steht in dem Text, wir sollen die Verantwortlichen der Kirche herbeiziehen. Es hat etwas mit Kirche zu tun. Beziehungen hat etwas mit der Kirche zu tun. Kirche bedeutet ja nicht das Gebäude, das schöne Gebäude, das wir haben, sondern Kirche ist Gemeinschaft, es sind Beziehungen, die wir haben. Das ist Kirche. Und so Konflikte greifen im Kern, das Kerngeschäft von einer Kirche an. Es ist nicht dein Privat, es ist nicht einfach nur dein Privat, das Ding, wenn du Konflikt hast mit anderen Menschen oder nicht mehr redest seit 10 Jahren mit anderen Menschen, sondern es geht die ganze Gemeinschaft etwas an. Das vergessen wir manchmal in der individuellen Gesellschaft. In jeder Kirche menschelt es. Und vielleicht hast du dich bemüht, die andere Person lässt es aber nicht zu und kommt weiterhin lächelnd in die Kirche. Und dann ist wichtig, dass die Person erfährt, was du tust, das zerstört die Beziehung. Und dann bleibt vielleicht nochmal ein halbes Prozent, wo es immer noch nicht funktioniert. Das ist die Erklärung von dieser Beziehung und dort heisst es, und da hätte ich fast lieber, wenn es nicht durch die Bibel steht, solche Menschen sollen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Wenn Menschen das Urteil nicht anerkennen von einer Gemeindeleitung, die eingesetzt worden sind, dann sollen sie wie Zöllner und Heide behandelt werden. Aber Jesus hat eben Zöllner und Heide geliebt und ist ihnen nachgegangen wie keine andere Menschengruppe. Es geht da nicht darum, zum Menschen jetzt zu schneiden und sie zu hassen oder so, oder berechtigen dürfen zu hassen, sondern es geht darum, um sie zu lieben. Sie sollen auch wie sie finden lieben. Aber die uneinsichtigen Menschen sollen dadurch erkennen, dass ihre Unversöhnlichkeit Gemeinschaft zerstört. Wann hast du das letzte Mal erlebt, dass jemand aus der Kirche ausgeschlossen worden ist? Hast du das überhaupt schon mal erlebt? Ich glaube, da gibt es aber gar nicht mehr so. Warum nicht? Warum gibt es heute kaum mehr Ausschlüsse? Weil wir keinen Konflikt mehr haben. Wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir leben heute in einer so individuellen Gesellschaft und das Verständnis von Kirche ist überhaupt nicht mehr, dass das so eine Lebensgrundlage ist. Früher ist das wie eine Lebensgrundlage. Man hat füreinander geschaut. Es hat noch keine Sozialversicherung gegeben. Man hat in einer Kirche auch füreinander geschaut. Und es war mega schlimm gewesen, wenn man aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen worden ist. Heutzutage, ja, man hat ein riesen Angebot. Andere Kirchen, ich hatte die nachgeschrieben, spielt doch keine Rolle. Meistens geht man schon, bevor der Konflikt gelöst ist, und dann, ja, es ist schwierig da, ich gehe in die nächste Kirche. Oder, wir sagen einander, unausgesprochen, ja, du kannst schon über den Glauben reden, oder? Ihr zu mir. Du kannst mir schon über den Glauben ein paar Sachen sagen, ich lasse da schon zu. Aber sag mal, ja, red mir ja nicht in mein Privatleben rein. Wir haben wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gerne akzeptieren. Und so stehen wir an dem Punkt, wo wir stehen. Wo mir auch mega weh tut, teilweise zu wissen, es gibt Situationen, auch in der Seta-Kirche, da sind Unversöhnlichkeiten vorhanden, über die Jahre hinweg, und sie werden nicht gelöst. Wir haben schon den Mut gehabt, als Gemeindeleitung Sachen anzusprechen, und es ist meistens nicht gut rausgekommen. Ich glaube nicht einfach nur, wie wir es falsch gemacht haben, sondern wie wir leben in einer Zeit, in der fast nicht mehr geht. Du kannst einem Morden Grundlagen ziehen und das Leben fördern, wenn du auf Menschen zugehst, entweder auf die Menschen, die du etwas gegen sie hast, oder die, die etwas gegen dich haben. Packen wir es doch an. Ich möchte dich morgen ermutigen. Mit Gemeindeausschluss kann ich nicht drohen. Möchte ich auch nicht. Aber packen wir es doch an, weil der Heilige Geist unser Herz anrührt. Packen wir es an, dort, wo wir wissen, ja genau, da gibt es jemanden. Da würde ich am liebsten den Knopf drücken und die Person verschwinden lassen. Packen wir es an, bevor wir die nächste Mal die Bibel in die Hand nehmen. Bevor wir in den nächsten Gottesdienst gehen. An uns liegt es, unter vier Augen mit einer Person zu reden. Ob die andere Person die Entschuldigung annimmt oder ob sie erkennt, dass sie schuldig geworden ist. Das liegt nicht an uns. Aber ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen vielleicht nach 10 Jahren Schweigen, Konflikt, versöhnt werden miteinander und wieder anfangen zu reden zusammen. Das Gleiche ist auch Jesus Christus passiert mit Gott. Er ist auf die Welt gekommen, um uns zu versöhnen. Mit Gott zu versöhnen. Damit wir die Musik vom Himmel wieder hören. Es geht nicht nur darum, mit Gott versöhnt zu sein, sondern auch mit dem Nächsten. Weil wir können Gott nicht am Nächsten vorbeilieben. Es geht nicht. Das ist die befreiende Botschaft. Es gibt nichts Schöneres als versöhnte Beziehungen mit Gott und mit Menschen. Und das ist das, was der hart scheinende Bibeltext möchte. Er möchte die Musik vom Himmel in deinen Ohren läuten lassen und sagen, hey, bringen wir doch den Himmel auf die Erde. Bringen wir doch die befreiende Botschaft von der Versöhnung in unsere Beziehungen hinein. Dass heute schon Himmel auf Erde werden kann. Danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, für die Versöhnung, die du durch deinen Sohn Jesus Christus geschaffen hast. Du bist der Versöhner. Du bist reingestanden in den Riss. Damit wir Musik vom Himmel wieder hören können. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Danke für die Bergpredigt, wo wir so viel mal lesen müssen, vielleicht, bis wir die Musik rausgehören. Aber danke, Herr, dass wir rausgehören, dass du der Liebhaber und der Wertschätzer vom Leben bist. Wir wollen dir nachreifern. Wir wollen mitmachen. Wenn du dein Reich baust, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.